Ja, ich möchte euch alle hiermit begrüßen von meiner Seite. Ja, ich weiß nicht, wie eure Woche war. Ich bin dann auch im Überlegen, okay, was ist jetzt dran? Und gehe ins Gebet und ja, diesmal sage ich etwas oder ich erwähne ein Thema, was ich habe mal nachgeguckt, vor 13 Monaten mal ungefähr erwähnt habe, es ist ein anderer Inhalt, aber und ich habe ihn 2019 mal erwähnt, also Dinge wiederholen sich, aber der Inhalt ändert sich teilweise und ja, dass Gott das gebrauchen kann. Ich habe diese Woche, ich glaube am Freitag, einen Vers von einer Glaubensschwester bekommen, darauf stand oder steht: Wer sich auf Gott verlässt, der ist nie verlassen, aus Psalm 9, Vers 11. Und als ich darüber nachgedacht habe, mit sich auf Gott verlassen, fiel mir ein, dass ich vor Jahren mal eine Karte bekommen habe. Und die habe ich heute mitgebracht. Ich zeige sie erstmal so, weil ich glaube, ihr könnt es nicht so nicht erkennen. Ich zeige sie erstmal. Und darauf steht: Wer Gott vertraut, hat gute Aussichten. Wer Gott vertraut, hat gute Aussichten. Und dazu dem Psalm 63, Vers 9. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Und ich bin jemand, ich mag Karten oder Postkarten. Ich finde die gut, wenn die einen Spruch oder einen Vers haben, wo man das mit dem Bild verbinden kann. Also wenn es jetzt zum Beispiel eine Taufe ist, dann würde ich jetzt meistens eine Karte kaufen. Ich gehe jetzt mal vom Jungen aus, dann was mit dem Anker. Ja, also fest verankert im Glauben, also das würde ich so, diese Verbindung würde ich immer ziehen. Also ich mag Bilder, was ich so mit verknüpfen kann. Und hier kann man es auch verknüpfen. Ich versuche das einfach mal so ein bisschen, das Bild zu beschreiben. Also hier ist ein Mann auf einer, also ich nenne es mal, ja, es ist ein Kletterer, der hält sich mit einer Hand an einem, ich nenne es mal so einen Felsen fest. Die andere Hand hat er frei in der Luft, er hängt quasi in der Luft, er hat nur die eine Hand hier am Felsen und er ist natürlich gesichert durch ein Seil. Und ich habe erst am Freitag festgestellt, dass dieses Seil durch eine Hand, wahrscheinlich zwei Hände, gehalten wird. Das habe ich gar nicht so gesehen. Und wenn es jetzt um Gottvertrauen geht, wäre für mich die höchste Stufe hier, dass dieser Mann seine Hand auch noch loslässt und völlig auf das Seil sich vertraut, dass das Seil ihn hält. Und ja, an einer Hand noch festgehalten, und so könnte ich uns auch fragen, halten wir uns auch gerne als Sicherheit, als eigene Sicherheitsstufe in unserem Leben noch an etwas fest? Brauchen wir selber noch eine Restsicherheit? Das würde quasi, ich nehme mal die Prozente, das, man könnte sagen, okay, ich vertraue Gott, ich vertraue Jesus 95%, und das ist schon, wenn man es jetzt so auf 100 misst, ist schon ziemlich gut. Und die restlichen 5% regle ich selbst. Und die Frage ist, brauchen wir diese extra Sicherheit? Und diese Entscheidung können wir jeden Tag neu üben. Und ja, die Frage ist, an was hältst du dich vielleicht gerade noch fest und willst du noch nicht loslassen in deinem Leben, anstatt es Gott zu geben oder Gott das Ruder in die Hand zu geben? Und ja, das Thema soll heute sein, auf Jesus vertrauen. Auf Jesus vertrauen. Und ja, wahrscheinlich Dinge, die nicht unbekannt sind, vielleicht ist es gerade gut, vielleicht hast du diese Woche etwas erlebt, wo du gedacht hast, ja, mein Vertrauen wurde getestet. Ich habe drei Punkte. Ich will einmal auf das Vertrauen selber eingehen. Dann der zweite Punkt: Gott, Jesus, Vertrauen, also fast wie die Überschrift. Und dann aber auch Vertrauensblockaden. Was könnte dieses Vertrauen klein machen oder dieses Vertrauen mindern? Ja, habe ich bei Google mal eingetippt, Vertrauen, und da steht jetzt, ich zitiere mal: sichere Erwartung, fester Glaube daran, dass man sich auf jemand, etwas verlassen kann. Ähnlich Glaube, Optimismus, Zutrauen, Zuversicht. Also wenn Menschen Vertrauen zu jemandem haben oder wenn Menschen zu dir Vertrauen haben, dann ist das was ganz Besonderes, wenn man vertrauenswürdig ist. Vielleicht hast du das schon mal gehört, Vertrauen muss man sich verdienen oder Vertrauen muss man sich erarbeiten. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal gehört. Also es ist bei uns Menschen nicht sofort da. Aber ohne Vertrauen werden wir Menschen gar nicht wirklich fähig, in unserem Leben klarzukommen. Ich nenne es ein gewisses Grundvertrauen, das wir alle brauchen. Stell dir vor, du gehst jetzt nächste Woche oder du warst einkaufen, hast dir jetzt was zu essen geholt und du wirst nicht erst eine Probe davon nehmen, es an ein anerkanntes Labor schicken, dass sie eine Probe machen, Ergebnis abwarten und um zu schauen, ob da irgendwie eine Gefahr besteht oder ein Giftstoff drin ist, bevor du das isst. Ja. Also du könntest das ganz extrem machen, aber wir brauchen ein Grundvertrauen. Ja, du wirst es kaufen, essen, genießen und dann ist gut. Und bevor wir einem Menschen vertrauen, ist die Voraussetzung, dass wir ihn erstmal kennen. Wir müssen erstmal kennenlernen. Und ich denke, uns unter Glaubensgeschwistern sollte das Vertrauen relativ schnell da sein, weil wir ein gemeinsames Fundament haben und das ist der Herr Jesus. Einen fremden Menschen dagegen, den du nicht kennst, würde dein Vertrauen, es wird schwierig sein. Würdest du einem fremden Menschen etwas Persönliches anvertrauen, ist die Frage. Oder bist du total offen und hast so ein riesen Gottvertrauen, sagst kein Problem. Ich gebe dir meine Wohnungsschlüssel, ich fahre diese Woche in Urlaub, guck mal nach den Blumen. Ja. Oder so. Ja. Also in der Regel, wir würden es nicht machen, einen Fremden in unsere Wohnung reinlassen und sagen, kannst du mal zwischendurch schauen, dass da alles passt. Hast du jetzt einen Nachbarn, mit dem du schon jahrelang zusammenwohnst, du kennst ihn gut, ihr habt auch schon Zeit miteinander verbracht. Ich denke, da wäre das Vertrauen leichter, aber vielleicht würde es dir auch immer noch nicht reichen, dass du ihn, wenn du in den Urlaub fährst oder fliegst, sagst, hier sind meine Wohnungsschlüssel, wenn du was brauchst, nimm was, aber kauf's wieder nach oder fühl dich wie zu Hause. Wo muss das Vertrauen sehr hoch sein? Also spätestens dann, wenn es ums Geld geht. Also was ist jetzt mit der Bankkarte? Ja, hol mal die Kontoauszüge. Hier ist meine vierstellige Geheimzahl. Oder du kannst mal Geld abholen. Ja, wo kann dieses Vertrauen sein? Ich habe es mir aufgeschrieben, der Ehemann oder die Ehefrau, also innerhalb der Familie, der Ehe. Oder auch die erwachsenen Kinder, die halt erwachsen sind. Ich denke, da ist das größte Vertrauen. Ja? So sehe ich zumindest. Aber vielleicht habt ihr auch schon andere Erfahrungen gemacht, negative Erfahrungen, und würdet sagen, ja, an einem oder anderen Punkt wird es schwierig. Wir leben halt in einer gefallenen Welt und wir haben halt auch noch die Sünde, beziehungsweise die sündige Natur in uns, und dieses Vertrauen fällt uns nicht einfach. Also es ist eine Herausforderung. Das allgemein mal zum Thema Vertrauen. Jetzt geht es um Gott-Jesus-Vertrauen. Jetzt mach mal ein Gedankenexperiment. Wenn ich dich fragen würde, würdest du Jesus deinen Wohnungsschlüssel geben, deine Bankkarte mit Geheimnummer und Kontoauszüge? Hat er zu allem Zugang und darf alles lesen? Ich meine, er weiß sowieso alles. Rein ein Gedankenexperiment. Ich hoffe, wir bräuchten alle zusammen keine 3 Sekunden nachzudenken oder Bedenkzeit und würden alle mit Ja antworten. Ja. Warum? Weil wir wissen, wer Jesus Christus ist. Weil wir ihn kennen oder kennenlernen. Weil wir durch die Bibel wissen, er ist Gott. Wir haben gerade das Abendmahl genommen, daran gedacht, dass er für uns ins Zorngericht gegangen ist. Wir lesen in der Schrift, er hat geheilt, er hat vergeben, bei ihm ist Vergebung. Um es auf den Punkt zu bringen, wenn er der Mittelpunkt in unserem Leben ist, dann darf er es. Ja, wir sind teuer erkauft. Wir sind teuer erkauft. Wie schaut das aber mit dem Wort Gottes aus? Du liest jetzt Wahrheiten. Vielleicht hast du diese Woche was gelesen, was dich angesprochen hat oder wo du gedacht hast, okay, ich war jetzt nicht dabei, es ist schwierig für mich anzunehmen. Vertraust du darauf, was geschrieben steht? Oder, das habe ich schon mal gesagt, steckst du vielleicht bei irgendwo in der Theorie noch fest, dass es noch nicht ins Herz gewandert ist, dass es in den Glauben noch nicht übergekommen ist? Theoretisch steht es ja, okay, aber in der Praxis sieht es gerade schwierig aus. Und ich möchte zwei Punkte erwähnen, wo es um Vertrauen geht. Das ist eigentlich, hängt das sehr nah beieinander. Alles, was wir kennen, einmal das Gebet und den Alltag. Ja, das hängt eigentlich sehr beieinander. Fange mit dem Gebet an. Ich lese einmal Verse, die uns bekannt sind. Den 1. Petrus 5, Vers 5 bis 7. Ich lese sie aus der Schlachter 2000. Der 1. Petrus 5, Kapitel 1. Petrus 5, 5 bis 7. Dort steht geschrieben: Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch oder er ist besorgt für euch, je nach Übersetzung. Das heißt, hier ist das Vertrauen, in Demut vor Gott die Sorgen abzugeben. Ja? Gott sorgt für uns oder er ist besorgt für uns. Vertraue ich darauf? Und das ist wirklich eine Sache, die können wir jeden Tag mehrmals üben. Und wir haben ja tausende von Gedanken. Und ich habe mal gelesen in einem Buch, dass sich 2% unserer Gedanken immer wiederholen. Und wenn du immer wieder über das Gleiche nachdenkst, dann sind wahrscheinlich diese 2%. Ich könnte jetzt, wenn ich eine eigene Wohnung hätte, sagen, okay, ist jetzt der Ofen aus? Ja, weil ich über sowas vielleicht danach denke. Das heißt, meine Gedanken kreisen sich, aber diese 2% machen den Ofen aus, das heißt diese Sicherheit. Ich könnte auch sagen, okay, ich habe geguckt und ich gebe es jetzt Gott ab, meinem Herrn Jesus, und vertraue ich darauf, dass die Bude nicht abbrennt. Ja? Und also, vertraue ich darauf, dass Gott größer ist als meine Sorgen. Es gibt eine Notrufnummer, die heißt 5015. Die Notrufnummer Gottes. Psalm 50, Vers 15. Ich lese noch den Vers 14 dazu. Psalm 50, Vers 14 und 15. Dort steht geschrieben: Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Vertraust du, dass Gott so ein Gebet erhören würde, dass Jesus so ein Gebet erhören würde, auch wenn nicht sofort die Hilfe oder die Lösung da ist? Vertrauen wir darauf? Natürlich kann er schnell handeln, wenn er das möchte. Also schnelle Gebetserhörung, natürlich kann Gott das. Natürlich kann Herr Jesus das. Aber was ist, wenn die Gebete scheinbar nicht gehört werden? Wenn es anders kommt, als wir denken? Bleibst du trotzdem treu im Gebet? Vertraust du ihm weiter, dass er um die Situation Bescheid weiß und dass er es sieht? Vertraust du ihm, dass er gerecht ist und dann auch gerecht handeln wird? Vertraust du ihm, dass er keine Fehler macht? Denn er weiß alles. Er weiß, was wir tun, was wir denken, bevor wir es aussprechen. Der Psalm 139, 1 bis 4 zeigt das ganz schön. Den möchte ich einmal vorlesen. Psalm 139, Vers 1 bis 4. Psalm 139, 1 bis 4. Dort steht: dem Vorsänger von David, ein Psalm. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Also wenn dich jemand versteht, dann ist es der Herr Jesus, dann ist es Gott. Es versteht dich keiner besser. Bevor du etwas sagst, weiß er schon. Und in 5. Mose 32, Vers 4, da geht es darum, dass sein Tun vollkommen ist. 5. Mose 32, 4, dort steht geschrieben, er ist ein Fels, vollkommen ist sein Tun. Alle seine Wege sind richtig und gut. Ein treuer Gott, der niemals betrügt, gerecht und aufrichtig ist er. So, ich habe was mitgebracht, wenn ich es nicht vergessen habe. Ich mal nach. Ich habe was mitgebracht, das kennen wir alle. Ich könnte erkennen, was das ist. Ist jetzt ein bisschen kleiner geworden. Bleistift, genau. Und dann noch, ja, ein Radiergummi. Genau. So, wenn wir Fehler machen, das heißt, wenn das Radiergummi komplett runtergeradiert ist, dann weiß ich, wie oft ich mich korrigieren musste. Muss Gott radieren? Gott muss nicht radieren. Gott braucht das nicht. Gott macht den Fehler nicht, macht keine Fehler. Im Prinzip bräuchte Gott nur diesen Bleistift, ohne, es gibt da noch welche, wo der Radierer unten ist. Gott braucht nicht radieren. Er weiß alles im Voraus, aber wir müssen radieren. Wie oft müssen wir vielleicht in der Woche radieren oder am Tag, geistlich sozusagen? Gott muss nicht radieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer noch im Krieg sind. Und ja, Gott möchte, dass wir eine Waffenrüstung tragen. Der Feind schläft nicht. Ja, müssen wir immer dabei denken, wenn es um Vertrauen geht, Gebetserhöhung, unser Wandel mit dem Herrn Jesus. Habt ihr euch schon mal einen Kriegsfilm angeschaut? Es gibt ja mehrere. Und da war Corona in Deutschland, zumindest in den Nachrichten, noch nicht in Deutschland ausgebrochen. Also 2020, da kam ich aus der Klinik raus. Und wo ich da war, war ein Glaubensbruder. Und ich weiß nicht, ob er über die Waffenrüstung oder geistliche bzw. Gedankenkämpfe gesprochen hat. Aber seine Worte waren, da fliegen die Fetzen, ja. Wir sind mitten im Krieg, im geistlichen Krieg, da fliegen die Fetzen. Ja. Und das sollte uns immer bewusst sein. Ich selber muss mich für das Gebet entscheiden, weil ich nicht mehr motiviert bin, Lust habe, etc. Also es ist eine Willensentscheidung. Und ich will uns, ja, vielleicht motivieren oder lasst uns motivieren, dass wir gegenseitig uns zum Gebet motivieren, dass wir dranbleiben, dass wir nicht aufhören. Auch wenn es nicht leicht fällt, auch wenn wir viele Dinge im Kopf haben, wenn unser Terminkalender voll ist, für Aufgaben, die sehr dringend sind anscheinend. Natürlich ist vieles wichtig, aber lasst uns zum Gebet gegenseitig motivieren. Ich möchte etwas zitieren von dem Gründer von Open Doors, der heißt ja Bruder Andrew. Ich habe das von der Glaubensschwester geschickt bekommen, die mir diesen Vers am Anfang geschickt hat. Und er sagt, ich zitiere, wenn wir verstehen würden, welche Kraft unser Gebet entfalten kann, wären wir 100-mal am Tag auf unseren Knien. Ist das übertrieben? Oder ist das Gebet doch so wichtig, so stark, dass wir es unterschätzen? Wenn wir verstehen würden, welche Kraft unser Gebet entfalten kann, wären wir hundertmal am Tag auf unseren Knien. Ich komme zum nächsten Punkt. Der Alltag. Ja, der Alltag, wenn wir in den Tag starten, bis wir uns wieder hinlegen. Wie startest du in den Tag? Dankst du Gott? Oder ja, startest du mit was anderem? Ich denke, es ist sehr wichtig, mit Gebet den Tag zu starten, bevor wir zur Arbeit fahren oder zur Schule oder sonst etwas hin oder während der Arbeit oder im Auto beten, weil wir nicht wissen, was alles in der geistlichen Welt um uns herum passiert. Und wir wissen nicht, wovor Gott uns alles bewahrt, was wir gar nicht mitbekommen. Und wenn wir gebetet haben, vertrauen wir dem Herrn die Sache, den Tag an, dass er uns durch den Tag lenkt. Es heißt ja auch, Gott hilft spätestens rechtzeitig. Was ist, wenn es anders kommt? Und ich weiß nicht, wie deine Woche sein wird. Bis zum nächsten Gottesdienst wird jeder von uns wieder was durchlebt haben. Und die Frage, die ich euch am Anfang gestellt habe, ja, gab es Situationen in dieser Woche, wo du bewusst auf Jesus vertraut hast, dass er dich lenkt? Ich mache derzeit eine Umschulung und wenn ich zum Betrieb fahre, bin ich jetzt nicht mit dem Auto, wenn ich im Auto sitze und fahre locker drauf, sondern ich mache mir schon Gedanken, wie wird der Tag werden. Und mittlerweile bete ich auch morgens, dass ich einfach dann konzentriert bin, wenn mir etwas gezeigt wird, dass ich aufnahmefähig bin. Ich habe natürlich Verantwortung für mein Leben dabei. Bei mir ist es folgendes, dass ich Dinge für die Schule vorbereite, dass ich mich um meinen Schlaf kümmere, also früher ins Bett gehe, dass ich morgens nicht so spät aufstehe, weil ich Zeit brauche, also da habe ich Baustellen. Also obwohl ich vertraue, habe ich als Mensch, ich als Benjamin, Verantwortung, die ich selber zu tragen habe. Ich habe Verantwortung, dass ich nur Schlaf kriege. Ich habe Verantwortung, dass ich mich für etwas rechtzeitig vorbereite. Natürlich kann Gott helfen, aber ich habe gewisse Verantwortung als Mensch, als Kind Gottes. Und wenn ich, meistens bin ich knapp dran, wenn ich zur Schule fahre, das ist mittwochs und freitags, und dann bete ich auch schon mal, dass ich nicht zu spät komme. Und manchmal war es dann doch besser, manchmal war es knapp und ich bin auch schon ja, ungefähr 7 bis 8 Minuten zu spät gekommen zum Unterricht und bin dann zur Lehrerin gegangen und dann habe ich gefragt, ob ich so einen Entschuldigungszettel ausfüllen soll, oder schreiben soll und sie hat dann so ungefähr gesagt, ich weiß nicht mehr, ob sie gesagt hat, die hat noch nicht die ganze Kontrolle gemacht, aber es war okay. Es hätte auch anders sein können, dass sie sagt, passen Sie mal auf, Herr Christian, wie alt sind Sie? Das ist Ihre Verantwortung. Sehen Sie zu, dass Sie pünktlich sind. Ja, also ich habe keine Abmahnung bekommen. Es hätte anders ausgehen können. Ja. Jesus oder mein himmlischer Vater kann mir gnädig sein. Er kann den Verkehr regeln. Er kann Ampel günstig leiten. Aber ich habe meine Verantwortung ist immer noch, dass ich rechtzeitig losfahre. Dass ich mich darum kümmere. Welche Verantwortung haben wir als Christen? Natürlich kann Gott gnädig sein, uns helfen, aber wir haben immer noch eine Verantwortung. Und es gibt Dinge, die im Alltag passieren, da habe ich auch keinen Einfluss drauf. Wie reagiere ich dann? Wenn ich merke, mein Auto wird, oder der Wagen von meiner Mutter wird leer, Tank wird leer, kann ich zur Tankstelle fahren. Wenn ich merke, das Auto springt plötzlich morgens nicht mehr an, habe ich ein Problem, denn ich kenne mich mit Autos nicht aus. Das heißt, da würde ich jetzt mal ein Stoßgebet losschicken und dann ihm vertrauen. Und wenn ich dann noch einen Termin habe, ist es ganz schwierig, unangenehm. Natürlich kann Gott schenken, dass Jesus kann schenken, dass der Termin abgesagt wird oder dass, wenn ich etwas später komme, es nicht so schlimm ist oder dass ein anderer Termin frei wird. Er kann vieles machen, er muss es aber nicht. Die Frage ist, wie reagiere ich darauf und habe ich Gott vertrauen und nehme ich meine Verantwortung als Kind Gottes wahr. Ich komme zum dritten Punkt. Vertrauensblockaden habe ich sie genannt. Was könnten Gründe sein, dass mein Vertrauen zu Jesus wenig ist? Das, was ich jetzt habe, sind einfach Beispiele. Vielleicht kennt ihr andere Beispiele, wo ihr denkt, das passt gerade besser. Ich lese meine Beispiele mal vor. Das erste ist ein falsches Gottesbild. Das heißt, was für ein Gottesbild habe ich von meinem Jesus, von meinem himmlischen Vater? Im Bibelgrundkurs, da haben wir das auch schon mal angesprochen, ja, zum Beispiel Gott als Wunschautomat. Ja, das heißt, oder Jesus als Wunschautomat, das heißt, er muss mir helfen und das muss er mir geben. Ja? Also dann habe ich ein falsches Bild von ihm. Oder als Polizisten, wenn ich einen Fehler mache, kriege ich sofort eine drüber. Ja? Das heißt also, welches Gottesbild habe ich, hast du, hängt es mir vielleicht dazwischen, dass es mein Vertrauen ja, schlecht macht oder schwierig macht, dass mir das Vertrauen zum Herrn Jesus schwerfällt. Der zweite Punkt, eine falsche Gottesvorstellung, wie er handelt. Ja, ich kann sagen, okay, ich habe gelesen, wie Jesus handelt und so muss er jetzt auch bei mir handeln. Die Frage ist, was weiß ich von ihm? Welche Vorstellung habe ich von ihm? Was habe ich vielleicht noch nicht gelesen oder müssen meine Vorstellungen korrigiert werden? Ja. Das heißt, wir können ihn nicht in eine Kategorie stecken und sagen, hey Jesus, du hast jetzt bei dem so gehandelt, jetzt will ich das auch so haben. Und wenn das nicht so ist, fällt mir mein Vertrauen schwierig, weil es nicht so passt, wie ich mir das gedacht habe. Das heißt, stecken wir Jesus vielleicht bewusst oder unbewusst mal in eine Kategorie, in der er vielleicht direkt handeln muss oder dass er meine Bedürfnisse sofort stillen muss? Oder vertraue ich darauf, dass er weiß, wann ich es brauche, zu welcher Zeit, am welchen Ort? Dann habe ich noch den dritten Punkt, Sünde in meinem Leben. Wenn Sünde in meinem Leben ist, dann ist meine Beziehung zum Herrn immer gestört. Und auch Sünde kann Gebetserhörung verhindern. Das heißt, da muss ich mich prüfen, da müssen wir uns prüfen, was ist in meinem Leben, was mir vielleicht unbewusst ist, dass ich es dem Herrn bringe, denn er weiß es. Oder mache ich etwas bewusst, wo ich denke, okay, ist halt gerade so, oder ich fällt mir schwer, das zu bereinigen, vom Herrn zu sagen. Und dabei ist halt wichtig, dass wir die Sünde erkennen, bekennen und lassen. Da habe ich einen Vers zu, und zwar in Sprüche 28, Vers 13. Sprüche 28, Vers 13. Dort steht, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Also bekennen und lassen. Und wenn ich natürlich bewusste Sünde ist, wo ich Stück für Stück vielleicht wie ein Schaf vom Weg abkomme, wo ich denke, okay, diese Weide sieht frischer aus, sieht leckerer aus, aber sie tut mir gar nicht gut. Und ich komme vom Weg ab und finde das gar nicht schlimm oder merke es vielleicht nicht. Oder ich merke es gerade bewusst, dann ist mir das Thema Vertrauen zu meinem Jesus auch nicht mehr wichtig. Denn Sünde ist immer etwas, was mich von Gott wegzieht, was meine Beziehung zum Herrn stört. Der vierte Punkt, mangelndes Vertrauen. Ich vertraue ihm weniger, dass er sich darum kümmert. Ich mache es lieber selbst. Denn meine Erfahrung hat gezeigt, es sind noch keine Ergebnisse bekommen und die Zeit drängt. Zeit drängt, ich habe keine Geduld. Könnte auch ich sein, die Zeit drängt. Was ist, wenn ich schnell Entscheidungen treffen muss? Was ist dann? Vertraue ich dann immer noch, dass Gott, wenn es eine falsche Entscheidung ist, sie richtig lenkt oder was Gutes rausmacht? Trauen wir ihm zu, dass er es sowieso schon weiß, was wir denken, was wir vorhaben und dass er auch weiß, was wir vielleicht mit der Entscheidung Probleme haben, dass er aber auch schon die Wege vorgeebnet hat, dass er es so schon gemacht hat, dass wir zum Ziel kommen. Wie gehen wir damit um? Vertrauen wir ihm weiter, wenn wir nicht sofort Ergebnisse sehen? Wenn die Zeit scheinbar drängt, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen? Und der fünfte Punkt ist, ja, die Voraussetzung ist noch gar nicht da. Das heißt, die Vertrauensbasis fehlt, denn Gott ist noch gar nicht mein himmlischer Vater. Ich hab Vertrauen, ich lebe im Vertrauen, aber ich bin noch kein Kind Gottes, bin noch nicht wiedergeboren. Das heißt, die Vertrauensbeziehung, die hat noch gar nicht gestartet. Vielleicht glaube ich, dass ich ein Vertrauen zu Gott habe, aber die Verbindung ist noch gar nicht hergestellt. Der Friede ist noch gar nicht da, die Wiederherstellung. Ja, und das ist die wichtigste Frage in unserem Leben. Da können wir die Frage, was will ich werden oder irgendwelche Titel oder was auch immer, Besitz, Reichtum, hat alles ja versickert sozusagen bei dieser Frage. Die Frage ist, haben wir Frieden mit Gott? Bin ich ein Kind Gottes? Bin ich wiedergeboren? Und ja, weil es so wichtig ist, möchte ich es auch nochmal kurz darüber sprechen, dass es halt zwei Punkte gibt. Der Mensch braucht eine Wiedergeburt und es gibt zwei Seiten der Rettung. Einmal die Bekehrung, das heißt, der Mensch braucht erstmal Sündenerkenntnis. Das heißt, derjenige, der hier durch die Tür reinkommt, der hat da schon mal den ersten Schritt gemacht. Alle Sünder sind willkommen. Ja, wenn er sagt, kein Problem, ich bin Sünder. Ja, das heißt, das ist schon mal gut. Der Mensch braucht eine Sündenerkenntnis. Das heißt, wenn ich die noch gar nicht habe, dann brauche ich auch nicht zu Jesus zu kommen. Es gibt Menschen, die haben auch Sündenerkenntnis, nur die kennen das Evangelium noch nicht. Das heißt, wie gehe ich mit meiner Sünde, mit meiner Schuld um? Ja? Wie mache ich das? Trinke ich oder lenke ich mich ab, etc. pp. Also es gibt ja, wahrscheinlich kennt ihr Videos oder sonst Dinge, wie gehen die Menschen mit ihrer Schuld um? Und wenn die Menschen das Evangelium nicht kennen, dass es diese frohe Botschaft gibt, dann ist es schwierig. Also Sündenerkenntnis ist wichtig. Das heißt, Gott möchte, dass die Menschen Buße tun. Buße tun ist eine Herzensumkehr. Das heißt, ich kehre mich bewusst von der Sünde ab. Also ich muss zuerst diese erkennen, dass ich schuldig vor Gott bin, vom heiligen Gott und nicht bestehen kann. Und diese bewusste Herzensumkehr, das heißt, die Sünde muss ich als Sünde bei mir erkennen. Die Sünde, diese Buße hat auch was, man könnte das Wort sagen, Reue. Also ich wende mich bewusst von der Sünde ab. Und da kann ich wieder auf Golgatha hinweisen, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und kann ihn das vors Kreuz bringen. Wenn ich mich abwende, dann kann ich mich auch, oder dann muss ich mich zu etwas hinwenden. Weil etwas soll meinen Platz im Leben einnehmen. Das heißt, ich wende mich von der Sünde ab und wende mich, geht schon los, mache eine Hinkehr zum lebendigen Gott. Dazu steht im ersten im Johannesbrief 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, ich nehme Jesus im Glauben, nehme ich ihn in mein Leben auf, ich übergebe ihm die Herrschaft in mein Leben und Gott schaut aufs Herz. Und dann passiert etwas, was wir als Menschen nicht machen können, denn Gott schenkt die Wiedergeburt. Das heißt, wir waren tot in unseren Übertretungen und wären wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und dann kann unsere Vertrauensbeziehung starten. Ich will nochmal zu Vertrauen selber hinkommen. Die Frage, wenn es Vertrauensblockaden gibt, welche könnten vielleicht meine sein, welche könnten vielleicht deine sein? Oder gibt es vielleicht gar keine Vertrauensblockaden, die du hast? Der Herr Jesus ist vertrauenswürdig. Und ich habe mir aufgeschrieben, welchen Vertrauensvers würdest du für dich persönlich vielleicht nehmen? Gibt es da jemanden, wo du sagst, das ist für mich der Beweis, der ist vertrauenswürdig, er hat dort etwas gemacht. Ja, im Prinzip können wir immer wieder aufs Kreuz hinweisen. Mir fiel zuerst Johannes 3, Vers 16 ein. Also vertrauenswürdig durch das stellvertretende Opfer auf Golgatha. Das heißt, der Herr Jesus ging für mich stellvertretend ins Zorngericht. Und ich schließe mit diesem Vers und kommen wir dann zur Zusammenfassung. Ich lese Johannes 3, Vers 16 vor. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich komme zur Zusammenfassung. Ich habe am Anfang eine Karte mitgebracht, die ich mal geschenkt bekommen habe. Wer Gott vertraut, hat gute Aussichten. An was halten wir uns vielleicht noch fest? Wo sollten wir loslassen und Gott die Führung in unserem Leben übergeben? Auf Jesus Vertrauen war das Thema. Der erste Punkt war das Vertrauen selbst. Also ohne Vertrauen hätten wir Menschen ein Problem. Beispiel mit dem Essen. Ja, also es können verschiedene Sachen sein. Oder könnt ihr auch Wasser nehmen, aber wir haben ja auch hier, es sei denn, ihr habt einen Filter zu Hause, dann braucht ihr, glaube ich, das Wasser nicht testen lassen, wenn ihr das machen würdet. Einem Fremden würden wir nicht vertrauen. Ich glaube, der größte Vertrauensbeweis oder Vertrauensbeziehung ist wohl Ehepartner oder Kinder, also in der Familie. Ja, der zweite Punkt war Gott Jesus Vertrauen. Vertraust du Gottes Wahrheiten, auch wenn vielleicht am Anfang oder scheinbar keine Gebetserhöhung kommt oder etwas rein theoretisch bei mir noch nicht weiterkommt, ist es noch nicht ins Herz gerutscht? Ich hatte zwei Bereiche Vertrauen, die sehr miteinander zusammenhängen. Einmal das Gebet und einmal unseren Alltag. Und der dritte Punkt sind Vertrauensblockaden. Könnte man sicher vielleicht auch noch was anderes hinzufügen. Einmal war es ein falsches Gottesbild. Halte ich noch an das alte Gottesbild fest, was ich habe? Oder muss ich mich davon lösen, weil ich durch die Schrift was anderes erkenne? Ja, habe ich eine falsche Vorstellung, Gottes Vorstellung, wie er handelt? Weil Jesus hat da gehandelt oder ich habe mal ein Zeugnis gehört, hat er da gehandelt. Gott muss jetzt oder Jesus muss jetzt auch bei mir so handeln. Oder vertraue ich ihm darauf, dass er weiß, genau weiß, was mir gut tut, zur rechten Zeit am rechten Ort? Sünde in meinem Leben, Vertrauensblockaden, auch ganz klar, Sünde trennt und mangelndes Vertrauen, nehme ich es lieber selbst in die Hand. Manche Sachen natürlich können wir machen. Ich kann jetzt vielleicht wie, wenn das Auto leer ist, ich kann zur Tankstelle fahren, aber was ist, wenn es weitergeht? Oder der fünfte Punkt, die Voraussetzung ist noch gar nicht da. Ich bin noch nicht von Neuem geboren. Und ich möchte hiermit abschließen und bete noch und nach Möglichkeit stehen wir auf. Ja, Herr Jesus, du hast jetzt alles mitbekommen. Du siehst unsere Herzen und Gedanken und ich bitte dich, dass du es gebrauchen kannst, nicht nur heute, sondern dass es auch über die Woche hinausgeht. Bitte dich, dass wir ja auf dich schauen und dass wir uns nicht von äußeren Umständen beeinflussen lassen. Wenn ich da an Petrus denke auf dem See, ist er erst gegangen und hat dann links und rechts die Wellen gesehen und dann kam der Zweifel und ja, dann wurde es für ihn schwierig. Und ja, hilf uns, ja, auf dich zu schauen, dass du vertrauenswürdig bist. Wenn du nicht, wer dann? Und so will ich dir jetzt den weiteren Gottesdienst abgeben, Sinnschluss und gleich die Gemeinschaft. Ja, danke, dass du unsere Herzen kennst und ja, hilf uns, auf den richtigen Weg zu kommen. Amen.